Deutschlandfunk. Hintergrund. Der Wutbürger Ost vom Verdruss an der Demokratie. Eine Sendung von Henry Bernhard.
So. Ja. Viele von euch sind enttäuscht worden. Manche von euch haben Wut im Bauch und Mut im Herzen. Einige haben vieles verloren. Andere befürchten, dass sie noch mehr als Hab und Gut verlieren können. Das Vertrauen in die Politik ist schneller verschwunden wie die schönen Tage dieses Sommers.
Es ist der Montagabend nach dem ersten Advent. 200 bis 300 Menschen stehen auf dem Holzmarkt in Arnstadt, einer kleinen Stadt zwischen Erfurt und Ilmenau, und hören Hans-Joachim König zu, AfD-Mitglied und Herausgeber einer rechtspopulistischen Stadtzeitung. Ihre erste Demonstration hier am Ort hat die AfD nicht zufällig auf diesen Platz gelegt. Hier haben sich auch 1989 die Menschen zusammengefunden, um gegen die SED-Herrschaft zu demonstrieren. Damals mit dabei war nach eigenen Angaben auch Olaf Kießling.
Wir brauchen kein betreutes Denken von oben. Und wir haben auch als DDR-Bürger gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Daher lassen wir uns die freie Meinung und das Wort nicht verbieten. Egal, wer hier schreit und ruft.
Olaf Kießling ist ein Hinterbänkler in der AfD-Fraktion im Erfurter Landtag. Zuvor war er Elektriker, Zahntechnikergehilfe, Vermögensverwalter, Buchhalter, Finanz- und Versicherungsmakler. Arnstadt ist seine Heimatstadt. Die Menschen um ihn herum sind meist in seinem Alter, über 50. Und die meisten von ihnen sind Männer. Etwas seitlich stehen ein paar jüngere Männer und Frauen. Einer trägt das Zeichen von Thygida auf der Jacke, einer rechtsextremen Vereinigung, zu der die AfD offiziell auf Distanz geht. Ein anderer pfeift und schreit immer wieder in das Reportermikrofon.
Wir wollen, dass der Himmel über unsere Heimat strahlend blau wird. Weil es um alles geht, was uns gut und wertvoll ist. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Ich sage es deutlich, wir sind keine Ausländerfeinde, wir sind Inländerfreunde.
Wir schaffen das nicht!
Zwei freundliche Männer um die 60 hören genau zu. Sie stimmen mal zu, mal widersprechen sie den Rednern. Ein paar Mal halten sie den angetrunkenen jungen Mann zurück, der den Reporter bedrängt. Die beiden, Tino und Gerd nennen sie sich, erzählen, dass sie keine AfD-Mitglieder seien und sich auch anhören, wenn Gregor Gysi redet.
Mich macht nichts wütend. Mich macht es einfach nur traurig, dass die Leute hier im Endeffekt nicht begriffen haben, was nach der Wende passiert ist. Und die Gewerkschaften haben schön die Löhne in Deutschland gedrückt, in Ostdeutschland. Die westdeutschen Kollegen haben wesentlich mehr bekommen. Natürlich haben sie erstmal alle Betriebe kaputt gemacht, haben das über diese damals, wie hießen die damals? Genau, die Treuhandanstalt. Die brauchen sich überhaupt nicht wundern, warum sie die erste damals erschossen haben. Die brauchen sich überhaupt nicht wundern. Es war eigentlich nur eine Frechheit, was sie getrieben haben. Dann haben sie die Betriebe für ein Appel und ein Ei wieder aufbauen können, haben Fördermittel gekriegt und können dann immer wieder Geld verdienen, die Fabrikbesitzer. Die Fabrikbesitzer sind ja gar nicht mehr. Wie heißen das heute? Heute sind es Aktionäre, ja, und alles Mögliche. Meistens 80% aus dem Westen sind mit da. So, und dann brauchen sie überhaupt nicht wundern, warum die einmal traurig sind irgendwas. So, die Leute werden hier immer noch für 2/3 des Geldes abgespeist. Es geht doch nur um eins. Gleichheit in Ost und Westen.
1989-90, als sich alles wandelte, war Tino Elektronikingenieur in Lobenstein.
Und dann war alles vorbei, alles beendet, die Übung. So, und dann standest du da und hast nichts mehr gekriegt, gar nichts. Dann hast du dich selbstständig gemacht, hast dann natürlich gedacht, oh wunderbar, haben wir jetzt die Bekannten, die man aus dem Westen hat, und die erzählen, du kannst das so machen, kannst das so machen, kannst das so machen. Hast dich verschuldet.
Ja, ja.
Äquivalent
wie
bei
dir.
Die
haben sich aber dann schnell verkrochen, gell?
Und haben sich ja ganz schnell verkrochen. Und da war nämlich alles weg. So, und wir standen da wie die kleinen Deppen.
Sein Freund Gerd springt ein.
Ich habe auch studiert, habe ein Hochschulstudium mit Abschluss, mit Diplom. Und dann wurde das nicht anerkannt. Da haben wir mit Kommilitonen darum gekämpft, dass unser Studium überhaupt anerkannt wurde. Gell? Und dann musste man sich ganz einfach umorientieren. Dann hat man Flexibilität vom Feinsten gelernt. Ne? Ich kann fast in jeder Branche arbeiten. Ja? Man hat sich immer wieder angepasst. Ja? Anpassung. Was hat man der DDR vorgeworfen? Wer sich alles anpassen wollte, so, heute muss ich mich nur noch anpassen. Das schaffe ich eigentlich gar nichts mehr. Da kann ich zu Hause bleiben, ja, in meinem Alter. Ich bin 59 Jahre. Ich arbeite heute im Glas. Das hätte ich mir in meinem Leben nicht träumen lassen. Ich habe schon Siliziumkristalle gezogen, ich habe schon vieles gemacht. Ja? Warum? Ich habe mich angepasst.
Das, wovon die beiden erzählen, ist 10, 20, fast 30 Jahre her. Aber es macht sie heute noch wütend. Sie suchen nach Anerkennung, nach Respekt, wollen wahrgenommen werden mit ihren komplizierten Lebenswegen, die sie sich nicht ausgesucht haben.
Die Leute in der Breite wollten tatsächlich völlig unüberlegt auch diesen Anschluss. Ja, sie haben sich im Grunde in eine Enttäuschung hinein manövriert, die dann natürlich ab 94, 95 kam.
Jens Sprenger ist ein paar Jahre jünger als die beiden Ingenieure. Der liberal-konservative Werbefachmann, Publizist und langjährige Kommunalpolitiker ist Mitglied der AfD. Weil er viele programmatische Ziele der Partei teilt. Und er leidet unter ihr, unter ihren Extremisten, vor allem aber unter ihrem Landesvorsitzenden in Thüringen, Björn Höcke. Aber Sprenger versteht den Zorn der Menschen im Osten.
Also diese Erwartungshaltungen, die aufgebaut gewesen sind, dass man im Grunde die Vorzüge der ehemaligen DDR mit den Vorzügen der Bundesrepublik verbinden kann, dass diese Verbindung gelingen könnte. Diese Enttäuschung setzte dann 94, 95 ein. Man hat dann eben tatsächlich erkennen müssen, dass sich das Einlassen auf ein freiheitliches System natürlich auch damit verbindet, dass man verstärkt Eigenverantwortung übernehmen muss.
Die Wut auf den ostdeutschen Straßen hat einen Vorläufer. 1993, als der Umbau und die Abwicklung der DDR-Industrie im vollen Gange waren, gibt es plötzlich Widerstand. In Bischofferode im Norden Thüringens wehrten sich 700 Bergarbeiter gegen die Stilllegung ihres rentabel arbeitenden Kalischachts. Proteste über Monate, Hungerstreik, Solidarität aus der ganzen Welt können zwar die Stilllegung der Grube nicht verhindern, aber bringen dreierlei. Zugeständnisse der Politik mit komfortablen Lohnfortzahlungen, das Bewusstsein, dass man das eigene Schicksal in die Hand nehmen kann und muss, und einen Erfolg der PDS, die sich glaubhaft als ostdeutsche Identitäts- und Kümmererpartei etablierte. 1990 hat man im erzkatholischen Eichsfeld, wo Bischofferode liegt, Helmut Kohl zugejubelt. Auch Herbert Kindler, einer der 700 Bergleute, hatte Anfang der 90er große Hoffnungen.
Dass Leute entlassen werden müssen, das war uns eigentlich von vornherein klar. Und dass wir dann voll loslegen können, wir können dann voll arbeiten und kriegen auch dafür unser richtiges Geld. Aber die haben unsere Betriebe geschlossen, wir waren ja nur eine Konkurrenz. Wenn wir nicht produzieren, können die mehr produzieren. Was aus den Arbeitern geworden ist, hat die nicht interessiert. Das ist Peanuts. Geld geht vor Menschenleben.
Kindler hatte Glück und konnte über 20 Jahre lang seine Grube stilllegen. Seine Frau war lange arbeitslos. In ihrer Nachbarschaft stehen viele Häuser leer, noch mehr wurden abgerissen. Es ist ruhig geworden in Bischofferode nach den Protesten 1993. Die Stille wurde erkauft durch Geld und Resignation. Heute, 25 Jahre später, kocht die Wut im Osten wieder hoch. Warum jetzt? Jens Sprenger hat eine Erklärung.
Den Ostdeutschen wurde 1989-90 im Grunde eine Anpassungsleistung abverlangt, die fast nicht zu erbringen gewesen ist. Jetzt spüren viele Ostdeutsche, dass ihnen wieder und das innerhalb einer Generation eine Anpassungsleistung abverlangt wird, die die letzte in ihren Auswirkungen noch übersteigen könnte, dass dieser Anpassungsdruck, der damit verbunden ist, sie eventuell jetzt wiederum komplett überfordern könnte. Denn den letzten Anpassungsschock haben sie im Grunde noch nicht so richtig verarbeitet.
Der Widerstand gegen Zuwanderung, gegen die Zumutungen und Freiheiten der Globalisierung, gegen eine Politik, die sich lange als alternativlos bezeichnet hat, führe zu einer Art Retraumatisierung.
Die wesentliche Frage, warum sind die Ostdeutschen eigentlich die ganzen Jahre so friedlich, so ruhig und so duldsam gewesen, hat mit Sicherheit auch sehr viel damit zu tun, dass man ihnen im Grunde gesagt hat, pass auf, du bist jetzt hier in einer neuen Gesellschaft angekommen und jetzt musst du dich hier bewähren, zeig, was du kannst. Dass diese Rahmenbedingungen für viele im Grunde auch nicht zu bewältigen gewesen sind, das hat man ihnen natürlich nicht gesagt. Und das führt natürlich dazu, dass viele jetzt in ein Alter kommen, wo sie sehen, dass ihnen die Option, sich positiv in dieser Gesellschaft zu verwirklichen, nicht mehr gegeben sind aufgrund des Alters.
Der Frust, die Wut, die Ängste könnten im Jahr der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen eine explosive Mischung ergeben. Die AfD trotzt allen Skandalen und kann mit Ergebnissen deutlich über 20% rechnen. Sie könnte damit die Macht der SPD in Brandenburg, der CDU in Sachsen, der Linken und der CDU in Thüringen gefährden. Zurück ins Eichsfeld. Herbert Kindler wollte nie weg aus Bischofferode. Arbeit, Sicherheit und Ordnung sind neben der Familie für ihn die zentralen Werte in seinem Leben. Und Gerechtigkeit.
Klar hat man manchmal gesagt, scheiße, zu DDR-Zeiten war es doch besser. Hat jeder seine Arbeit gehabt, da ist jeder jeden Morgen losgelaufen, wusste, was er zu tun hat. Man kann sagen, ja, Demokratie, Freiheit, es ist alles gut und schön. Aber was ist draus geworden? Selbst mit der Jugend. Die waren früher organisiert beim Pionieren in der FDJ. Die waren beschäftigt, die haben sich auch um die Leute gekümmert.
Selbstverständlich haben sie gerade in Ostdeutschland, und zwar deutlich mehr als in Polen oder Tschechien, wo der Gedanke der Freiheit eine viel größere Rolle spielt, bei vielen den Anspruch, dass der Staat als Vollversorger auftritt. Sie sind so sozialisiert. Das kann man den Leuten im Grunde auch nicht verübeln. Und hier schlägt sich eigentlich auch die Brücke zu einem totalitär-sozialistischen System, zu denkbaren anderen Konstruktionen, die tatsächlich stärker die Verantwortung für die Menschen im Land übernehmen.
Ähnlich wie der konservative AfD-Mann Jens Sprenger sieht dies der Sozialwissenschaftler und parteiloser Sozialdemokrat Peter Ralf Spierek.
Und diese Erwartungshaltung ist enttäuscht worden, unter Druck geraten durch den globalisierten Kapitalismus und seine Nichtregulierung. Und dann erfolgt bei denen, wenn man so will, ein Wechsel, in dem dieses sozialstaatliche Versprechen nationalisiert wird, in dem gesagt wird, indem wir solche Sicherungen anderen vorenthalten, die von außen als Fremde kommen, sichern wir die erreichten Standards.
Und die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist also die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens. Nicht von oben nach unten, nicht von jung nach alt, sondern über die Frage der Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen.
Kapitalismus, Ausbeutung, Verteilungsgerechtigkeit sind für den Rechtsaußen in der AfD Björn Höcke keine Themen, sondern nur noch wir und die. In seinem Rentenkonzept gibt es höhere Rentenzahlungen für deutsche Staatsbürger. Im Osten kommt er damit gut an. Denn sein Konzept belohnt eine Identität, der sich alle Anhänger sicher sein können und die man ihnen, anders als die Würde oder den Respekt, nicht nehmen kann. Sie sind Deutsche. Damit macht Höcke ein Angebot und stößt in eine politische Repräsentationslücke, die Peter Ralf Spierek seit Jahren beklagt. In den ärmeren Vierteln, wo sich die Abgehängten, die Arbeitslosen, die Unterschichten konzentriert haben, liegt die Wahlbeteiligung seit vielen Jahren erheblich unter dem ohnehin geringen Durchschnitt.
Sodass in den Unterschichtenquartieren dieser Gesellschaft die Demokratie eigentlich keine Mehrheit mehr hat.
Die Funktionärsklasse der SPD habe hierher schon lange den Kontakt verloren. Die Linken, die lange Jahre den sozialen Protest im Osten demokratisch einbinden konnten, die eine ostdeutsche Identitätspolitik machten, erreichten immer mehr junge urbane Modernisierungsgewinner und verloren damit ihre alte Wählerschaft. Zumal die parteitragenden Milieus im Osten dünn sind und, Peter Ralf Spierek,
durch die Abwanderungsprozesse natürlich in den vergangenen 30 Jahren auch ausgezehrt worden sind. Und die rechtspopulistischen Parteien sind in hohem Maße männlich dominierte Parteien. Das heißt, die gut qualifizierten Frauen, die vielleicht auch andere demokratische Strukturen mitprägen könnten, die sind häufig weggewandert. Und zurückgeblieben sind, wenn man so will, die ostdeutsche Variante des Angry White Man.
Bei Wahlumfragen ist bei den Männern im Osten die AfD inzwischen stärkste Partei.
Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
Björn Höcke ruft zur Mannhaftigkeit auf, vielleicht auch in Reaktion auf die Zuwanderung junger, dynamischer Männer aus dem Süden. Tino und Gerd auf der Demonstration haben zum Thema Flüchtlinge eine sehr klare Meinung.
Kein Mensch, der im Krieg leben soll, ja, niemanden würde ich das versagen, kann ich nicht in eine friedliche Gegend kommen. Na gerne. Nur das ist ja völlig aus dem Ufer gelaufen. Ja. Mittlerweile kommen hier Menschen, die eben aus armen Regionen dieser Welt ganz einfach hierher kommen, ja, legen sich in die soziale Hängematte und Der Pöbel arbeitet dafür und das sind eigentlich wir. Ja. Und ich tue ja was fürs Bruttosozialprodukt in diesem Land. Ja. Und das hat doch mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Und da muss man sich nicht wundern, wenn sich Menschen plötzlich umorientieren, ja, und sagen, ja, was sagt jetzt die AfD?
Ich glaube, die Arroganz von der SPD und von der CDU, die haben ganz einfach vergessen, dass sie eine Arbeiterpartei sind oder dass sie eine christlich-demokratische Partei sind. Die haben es nicht begriffen, wo ihre Wähler hingehen.
Sie erzählen von einem Wohngebiet im sozialen Abstieg, wo Ausländer ihre Händel ausdrücken. Und davon, dass sie selbst keine Wohnung bekämen, weil die Freiwerdenden alle für Flüchtlinge vorgehalten würden.
Jetzt haben sie in Erfurt, in einem Wohngebiet, haben sie eine Moschee errichtet. Wie in Deutschland ist das eben halt möglich mit dem geschichtlichen Hintergrund, dass wir ja mal Nazis waren. Ja, das müssen wir machen, so liberal und so entgegenkommend müssen wir sein. Ja, dann lasst sie doch eine Moschee bauen. Dass die Menschen in so einem Gebiet sagen, wir wollen das nicht, es ist doch nicht normal, das geht doch nicht. Das kann man doch niemanden aufzwingen, dass ich das zu ertragen habe, dass da plötzlich eine Moschee steht. Da habe ich eine Wohngegend. Wissen Sie, was das Haus noch wert ist? Nichts.
Zur Klarstellung, von der Moschee in Erfurt ist zunächst nur der Grundstein gelegt. Sie wird am Ende so groß sein wie ein Zweifamilienhaus. Das Minarett 8 Meter hoch. Kein Muezzin wird rufen. Und die Moschee liegt in einem Gewerbegebiet an der Ausfallstraße neben dem Wohngebiet. Doch Minderheitenschutz, Grundrechte gerade für Minderheiten, sind für viele Wütende im Osten kein Thema. Jens Sprenger betrachtet es von der anderen Seite.
Man muss doch rekapitulieren, dass die DDR ein großer Käfig gewesen ist, der die Menschen vor allen Verwerfungen und Freiheiten einer geöffneten, globalisierten Welt geschützt hat. Es gibt breite Kreise der Bevölkerung, die das Gefühl haben, dass sie mit ihrer nativen Position in die Minderheitenposition geraten könnten und fühlen sich selbst in der Position der Minderheit und in ihren Ansichten bedrängt. Die Ostdeutschen sagen, respektiert uns doch in unserer Art, wie wir die Welt sehen.
Und ich sage euch ganz deutlich, wir sind keine Nazis, wir sind rechtschaffende Bürger, die unsere Zukunft positiv gestalten wollen und unsere Welt vor Schaden bewahren wollen. Jawohl!
Ein Land, ein Volk, ein Führer.
Ein Land, ein Volk, ein Führer, ruft einer aus der Thügida-Ecke. Nicht allzu laut, aber doch vernehmbar. Es ist nicht der Tenor der AfD-Kundgebung in Arnstadt, aber es widerspricht auch niemand.
Mir scheint es manchmal so zu sein, dass viele Ostdeutsche in ihrer Seele so gekränkt sind aus den letzten Jahrzehnten, dass sie jeden Strohhalm ergreifen und bereit sind, sich jeder politischen Meinung anzuschließen, wenn ihnen angeboten wird, dass sie in ihren Sorgen und Nöten ernst genommen werden. Und wenn ihnen angeboten wird, dass es, egal wie auch immer diese Lösung aussehen könnte, eine andere Zukunft angeboten wird.
Ja, die Parole »Hol dir dein Land zurück« ist eine geniale politische Parole, weil sie an den Wähler als politisches Subjekt appelliert, die eigenen politischen Verhältnisse selbst zu gestalten. Und von daher ist diese Parole auch eine Parole, die aus der politischen Linken hätte kommen können. Das Land, was die AfD zurückholen will, ist in weiten Teilen eine imaginierte Vergangenheit. Sie zielt auf die Wiederherstellung der Vergangenheit als Zukunftsprogramm. Und die Parole ist deswegen so stark, weil sich in sie alle Verlustängste projizieren lassen, die Menschen in den neuen Bundesländern gemacht haben. Weil sie ihre eigene individuelle Lebensgeschichte und ihre eigenen sozialen Verwundungen in dieses Angebot einer großen Erzählung integrieren können.
Das war der Hintergrund, der Wutbürger Ost vom Verdruss an der Demokratie. Eine Sendung von Henry Bernhard, Redaktion Norbert Weber.